Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast Ziele setzen, Ziele erreichen mit Objectives and Key Results. Mein Name ist André Klaassen und meine Mission ist ganz einfach. Ich möchte, dass du mit deinen Zielen erfolgreich bist. Sei es für dich persönlich, in deinem Team oder in deiner ganzen Organisation. Und jetzt, lass uns gemeinsam starten. OKR auf Teamebene ist eine Sache. OKR in großen Unternehmen eine andere. Heute spreche ich mit Marlon Wanning und Carsten Frank über Enterprise OKR und das Tool Viva Goals. Beide arbeiten bei der Unternehmensberatung Campana und Schott, die als Microsoft-Partner in der Implementierung von Microsoft-Lösungen unterstützt. Auch Microsoft bietet mit Viva Goals eine ausgereifte Lösung für das OKR-Management an, die durch die Integration in Office 365 und insbesondere Teams besticht. Wir sprechen in dieser Folge aber nicht nur über das Tool, sondern insbesondere auch über die Herausforderung bei der Einführung von OKR in Konzernen. Und eins kann ich schon verraten, eine Blaupause gibt es nicht, aber es gibt einen guten Rat. Beschäftigt euch mit den Lichten und Licht- und Schattenseiten von OKR. Und die beiden Seiten kennen Marlon Wanning und Carsten Frank sehr genau. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Ja, ich freue mich heute sehr, zwei liebe Gäste bei mir zu Gast zu haben, die Marlon Wanning und den Carsten Frank von Campana und Schott. Und wir werden heute über das Thema OKR im Enterprise-Setting reden und uns dabei auch ein Tool anschauen, was ich sehr interessant finde, Viva Goals. Und wir starten und fangen jetzt einfach an. Bevor wir in das Thema eintauchen, stellt euch doch gerne einmal vor. Vielleicht, Marlon, fängst du an und dann Carsten.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung hier in deinen Podcast, André. Ich bin ja gelernte Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin, habe mich im Studium viel mit Kommunikationsstrukturen und Dynamiken eben in verschiedenen Systemen, Organisationen, aber eben auch Gesellschaften und Familien beschäftigt. Das ist so der Hintergrund und habe dann aber relativ früh schon gemerkt, dass irgendwie auch ja so eine pragmatische Strategin in mir steckt, kann man glaube ich sagen. Also habe mich relativ frühzeitig dann eher auf Organisationen, Unternehmen fokussiert, wo man einfach merkt, Wirkungen und Veränderungen sind relativ schnell greifbar, eben anders als in so gesamtgesellschaftlichen Veränderungen oder eben auch Kommunikationsstrukturen. Ja, habe dann Kommunikationsmanagement studiert und mache seitdem unterschiedlichste Projekte, Veränderungs-, Transformationsvorhaben eben in Organisationen, in meiner Rolle als Senior Consultant bei Campana und Schott. Dazu sagen wir auch später nochmal was, was da genau dahinter steckt. Und ja, bin so eben peu à peu zu immer größer werdenden Veränderungsvorhaben gekommen, könnte man so sagen. Und dann eben letztendlich in ja organisationsweiten Veränderungen angelangt, da eben auch mit dem Fokus auf der Implementierung von Goal-Setting-Frameworks, wobei eben OKR da im Moment definitiv ja im Vordergrund steht, also Strategieentwicklung, Veränderungsmanagement, immer schon sehr interessiert an Interaktionen. Ich glaube, ich bin auch ein Menschenmensch, könnte man sagen, People Person hört sich da irgendwie auf Englisch mal ein bisschen besser an, aber das so als die Leidenschaft, die vielleicht auch dahinter steckt, das Ganze zu machen und anzutreiben in unterschiedlichsten Herausforderungen.
Ja, dann nehme ich mal den Ball auf. Genau, Carsten Frank, eine etwas längere Berufserfahrung sozusagen. Also ich bin gelernter, komme ein Stück weit aus dem Maschinenbau mal gelernter BWLer bzw. Wirtschaftsingenieur, habe eine lange Historie im Projektmanagement. Und aber wenn ich ehrlich und zurückblickend drauf bin, ist es damals schon immer so ein Stück weit Organisationsentwicklung im Bereich Projektmanagement gewesen. Das heißt Aufbau von Projektmanagementstrukturen und so weiter. Und bis vor 5, 6 Jahren, hatte ich Linienfunktionen in unterschiedlichen Unternehmen, war Head of Project, also Vorgesetzter von Projektleitenden, war verantwortlich fürs Multiprojektmanagement, aber meist auch in Organisationen, wo die Projekte der eigentliche Geschäftskern waren. Also vom Anlagenbau bis Windkraftanlagenentwicklung und so weiter. Und irgendwann habe ich für mich beschlossen, okay, dieses Thema Weiterentwicklung schlummert doch sehr stark in mir und habe mich dann entschlossen, in eine Beratung zu wechseln. Bin bei Campana und Schott gelandet, komme gleich nochmal aufs Unternehmen und dann merkt man auch, warum das so zusammenpasst. Bin von der Ausbildung, also im Projektmanagement, sehr hoch zertifiziert, bin aber auch systemischer Organisationsentwickler und bin in der Beratung gelandet. Vielleicht mache ich da den Schwung. Campana und Schott ist eine mittelständische Beratung, Eigentümer geführt, also die Herren Campana und Schott gibt es noch. Wir sind letztes Jahr 30 Jahre alt geworden. Ich sag mal um die 600 Mitarbeitenden. Und warum bin ich da gelandet? Die vier Kernkompetenzen von uns, die decken das ganz gut ab. Also es gibt die eine Kernkompetenz tatsächlich Projektmanagement, also sowohl durchführend als auch aufbauend, als für Organisationen. Dann haben wir schon sehr lange, das ist die zweite Kernkompetenz tatsächlich im Bereich der Microsoft-Technologie. Ja, und kommen natürlich an vielen Stellen schon zusammen. Dann sehr stark das Thema Change Management und Einführung, was natürlich auch mit der Microsoft ganz gut funktioniert. Und sehr lastig auch IT-Strategie, Digitalisierung und Veränderung. So, diese vier Dinge kann man natürlich schön kombinieren in verschiedensten Ecken. So, und das war für mich der Auslöser, habe selber große Projekte geleitet dann für Campana und Schott bei Kunden, mehrfach Post-Merger-Integration und ähnliche Projekte, aber auch Aufbau, Weiterentwicklung von Projektorganisationen. Entweder eine standardisierte, dauerhafte Projektorganisation oder auch so einmalige Dinge, ja, für Großprojekte oder halt Post-Merger-Integration. Und habe mich lange als Organisationsentwickler für projektorientierte Organisationen so verstanden. So, aber eins dieser Projekte, nämlich eine große Post-Merger-Integration, hat sozusagen für mich den Übergang zum OKR-Framework gebracht. Wir sind nicht so eine klassische, okay, der Kern ist OKRs für uns, sondern es war sehr problemorientiert. Ich habe heute die Herausforderung, eine Greenfield-Approach, eine Organisation komplett neu aufzusetzen, die aus zwei vorherigen entstanden ist. Und uns war einfach klar, klassische Programmmanagementstrukturen helfen nicht. Aber die Superpowers, die OKRs mitbringen, wie Transparenz, Alignment, etc., die haben wir sehr früh gesehen. Und so haben wir 2018 angefangen, tatsächlich das erste Mal das Framework zu nutzen, in einem Umfeld, was eigentlich gar nicht dafür vorgesehen ist. Nämlich so eine Integration, also ein bisschen mehr Programmmanagement-lastig, aber leichtgewichtig, um eine große Organisation zu steuern. Also sofort auf Organisationsebene, weil halt die ganze Organisation betroffen war. Und da kann ich, also eine Kollegin von mir, die hatte so ein Projekt vorher gemacht, die hat gesagt, okay, ich habe mich wund geplant am Programm, ja, für die Post-Merger-Integration, überleg dir, was du tust. Ja, und da hat sich schon ein bisschen geprägt, wie wir auch wie wir aufs OKR-Framework drauf gucken. Es klingt so einfach, das ist das Charmante, ja, und darum hat es auch bei dem Kunden der sehr gut angedockt. Und das andere ist halt, ja, aber andererseits ist es im Detail dann doch wieder kompliziert. Und gerade wenn ich in die Organisation rein will. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser USP oder Differenzierungsmerkmal, wo wir heute, glaube ich, auch ganz gut, oder was zu der Überschrift von dir auch passt, ist zu sagen, okay, Skalierung. Ja, im kleinen Team mit OKRs zu arbeiten oder egal mit welchen Frameworks, ist eine Sache. Aber wenn ich wirklich mir eine größere Organisation angucke, dann habe ich halt viele Dinge, die ich vorfinde, an die ich andocken muss und muss mir ein paar andere Gedanken dazu machen, als wenn ich, sag mal, übertrieben im Startup bin, in einer Abteilung unterwegs bin und so weiter und so fort. Ja, und das ist, glaube ich, das Spannende, wo wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten wollen. Ja, und genau.
Wir haben ja heute eigentlich, also erstmal herzlichen Dank für eure Vorstellung. Ein unfassbar großes Spektrum an Kompetenzen, ja, von der Kommunikation und den Medienwissenschaften hin über Multi-Projektmanagement, Programmmanagement, was ja auch eine sehr herausfordernde Disziplin ist. Und wir haben eigentlich zwei Themen so ein bisschen im Gepäck, nämlich das Thema Microsoft, wo ich gerne auch mal reinschauen möchte. Und das andere Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, Carsten, nämlich das Thema Skalierung von OKR oder OKR in großen Organisationen. Und das ist ja wirklich noch mal etwas anderes. Ich würde ganz kurz erstmal auf das Tool schauen und dann aber reinschwenken in das Thema große Organisationen. Und auch das Tool Viva Goals, so wie ich es einordnen würde, ist auch eher etwas für ein größeres Unternehmen und nicht so sehr für ein Startup, obwohl es da sicher auch problemlos einsetzbar ist. Viva Goals, ganz einfach erklärt. Schauen wir da ganz kurz drauf, bevor wir in die Skalierung gucken. Morlin, was ist denn Viva Goals? Ganz einfach erklärt. Und warum sollte uns das begeistern?
Ja, sehr gerne. Viva Goals ist eben eine Anwendung in der Microsoft-Welt. Sprich, das gehört eben mit zu der ganzen ja, M365-Suite, Teams, Planner, To-Do, diese ganzen Tools, die ja doch mittlerweile, insbesondere seit der Pandemie, eigentlich den Arbeitsalltag sehr, sehr vieler Personen bestimmen und gestalten. Und gehört da eben mit zur Viva Suite, die ja sozusagen nochmal das spezifische Employee Experience Spektrum der Microsoft-Welt abbildet, gehört also eben mit in die Suite von Viva Learning, Viva Topics, Viva Insights, diesen ganzen Tools, die eben einfach die ja, Erfahrungen oder eben auch den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden noch weiter verbessern soll. Und Viva Goals ist eben, wie das Tool ja auch schon sagt, spezifiziert auf Zielsetzung in Organisationen und eben auch der ja, Skalierung von Zielen durch die Organisation hinweg.
Ich habe mal eine kurze Frage. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Du hast eine ganze Reihe von Tools aufgezählt aus der Viva Suite, aus der Employee Experience Spektrum. Und ich denke mir die ganze Zeit, Mensch, André, die hießen doch früher alle anders. Stimmt das? Oder meine ich das gerade? Also vielleicht, dass wir da ganz kurz nochmal drauf schauen. Selbst Viva Goals hieß doch früher mal anders, oder?
Vielleicht zur Historie, ja. Da Carsten da einige diese Entwicklung auch maßgeblich mitgetrieben hat. Kannst du einmal was sagen, Carsten?
Genau. Ich war jetzt einfach nur verdutzt, weil.
Nein, André, du hast absolut recht. Das passiert ja ab und zu. Um ein Beispiel zu nennen, Viva Engage, glaube ich, ist früher Yammer.
Ja, genau.
Dinge. Ja, gibt's schon. Und das ist natürlich auch ein bisschen Microsoft. Also wir sind Microsoft-Partner. Ja, von daher sind wir da immer relativ näher dran und von daher ist natürlich für uns so das Wording von Microsoft immer relativ nah. So kurz zu Viva Goals. Also Historie, oder ich habe eben gesagt, 2018 haben wir angefangen, OKRs einzuführen und wir hatten keine Tools im Microsoft Stack sozusagen. So, und dann war Ende 2021 gab es das Announcement, dass Microsoft ein Tool kauft, das nannte sich Ally oder Ally.io.
Ach ja.
Entwickelt, ausgegründet tatsächlich von einem Ex-Microsoftie. Von daher vermuten wir einfach, okay, Microsoft hat gesagt, okay, technologisch und wir kennen die Leute und so weiter. Wenn wir ein OKR-Tool kaufen, kaufen wir das. Fairerweise sehr weit verbreitet im nordamerikanischen Kontext. Und obwohl wir immer unsere Kunden beraten haben, ein Tool bei der Toolauswahl. Und eigentlich waren wir immer sehr lange sind auch immer noch toolneutral, auch im Projektmanagement-Umfeld und so weiter. So, und ich glaube, 2021 wurde das announced, dass sie es kaufen. Und wir haben dann sehr früh oder sofort eigentlich Kontakt mit denen aufgenommen. Bevor es noch ein Microsoft-Tool war, waren wir als Partner gelistet bei denen und haben mit denen angefangen. Und da ist es sozusagen ein eingekauftes Tool, ja, was in dieser Viva Suite aufgeht. Und absolut richtig, es gibt ein paar Themen, die sie umbenennen, aber ein paar Dinge, die sie neu entwickeln und ein paar, die sie auch zusammenbringen. Und das merkt man an verschiedensten Stellen auch mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, viele Schnittstellen nach draußen hat dieses Ally-Tool schon mitgebracht und im Moment letzten 2 Jahre findet eine immer höhere werdende Integration sozusagen in die Microsoft-Welt rein. Und weil wir so früh dabei waren, das ist der Vorteil halt für uns als Partner, sind wir sozusagen auch noch sehr eng an der Product Group dran und so ein paar Schnittstellen auch, über die wir eben gesprochen haben, sind wir immer sehr eng Austausch mit denen.
Carsten, ich lenke mal wieder sanft zurück zu Morlin. Das war jetzt der Exkurs. Bei mir, Yammer war der Punkt genau, wo ich dachte, meine Güte, wo ist denn das? Stimmt, umbenannt. Morlin, wir waren gerade bei dem, also erstmal danke, Carsten, für die Hintergründe. Und ich glaube, die Namen sind jetzt stabil, habe ich den Eindruck. Hoffe ich jedenfalls. Was begeistert uns an Viva Goals?
Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, da merkt man schon eben, dass wir da einfach seit einer ganzen Zeit schon unterwegs sind. Also die letzten 3 Jahre, kann man eigentlich sagen, war auch ich hauptsächlich in der Microsoft-Welt unterwegs und habe eben auf Grundlage der Einführung dieser M365-Weltunternehmen begleitet. Und dann klingt das immer alles irgendwie so selbstverständlich, weil diese Namen so oft fallen. Aber sehr guter Punkt, André, nochmal wichtig, das einzuordnen, auch historisch sozusagen an der Stelle. Gut, genau. Kommen wir zurück auf Viva Goals und warum es eben der Begeisterung würdig ist, sage ich mal. Viva Goals ist, wie der Name ja schon sagt, eben das eigentlich Goal-Setting-Framework von Microsoft. Und es ist relativ intuitiv, hat eine relativ einfache Nutzungsweise. Das sagen jetzt nicht nur wir als diejenigen, die das einführen und die da sicherlich auch schon einige Erfahrungen gemacht haben, sondern das ist auch das, was eben unsere Kunden an der Stelle zurückmelden. Es ist einfach ein Interface, kann man sagen, in dem eben auf verschiedenen Organisationsebenen Ziele sichtbar gemacht werden können. Sprich, man kann sich entscheiden, haben wir eine Organisation, haben wir vielleicht zwei oder drei Organisationen. Das ist beispielsweise vielleicht relevant, wenn man verschiedene Ländergesellschaften hat, die unabhängig voneinander agieren und kann dann dort eben verschiedene Organisationsebenen einziehen, von Teams zu Units, Abteilungen, und die eben dann natürlich auch entsprechend benamen. Und das Zweite ist, dass man eben die Ziele verschiedenen Zeitperioden oder Zeiträumen zuordnen kann. Heißt, ich kann Ziele eintragen, von denen ich eben sage, die möchte ich quartalsweise einführen, wie es ja jetzt klassisch dann eben im OKR-Framework wäre. Wir haben aber auch Organisationen, die sagen, wir machen das in 10 Wochen Inkrementen, wir machen das halbjährlich. Das kann entschieden werden. Und ein anderer wichtiger Punkt ist eben das Alignment, also sichtbar zu machen, auf welche übergeordneten Ziele, strategischen Prioritäten zahlen wir beispielsweise ein und wo haben wir vielleicht auch Alignments nach rechts und links zu unseren Peers, eben dieses Cross-Funktionale. Das sind so, würden wir sagen, die Basisfunktionen. Wir wollen jetzt hier auch gar nicht das einzelne Interface und einzelne Knöpfe beschreiben. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wir können nochmal in den Notes hier was anhängen, wo dann eben auch man sich nochmal Videos dazu anhängen kann. Man kann auch customizen sozusagen, also selbst bestimmen, wie diese Dinge heißen sollen. Also man muss nicht unbedingt die Terminologie Objective und Key Result wählen, sondern wenn man sagt, das ist vielleicht ein Begriff, negative Veränderungshistorie oder was auch immer dahinter stehen kann, mit denen wir hier nicht agieren. Wir nennen es Goals und Results oder etwas anderes. Da gibt es verschiedene Dinge, aus denen man auswählen kann. Und was eben wichtig ist, es ist natürlich auch integriert in die Microsoft-Welt, wie eben ja alle anderen Tools auch. Sprich, man muss nicht ein extra Tool aufmachen, sondern man kann in der persönlichen Teams-Umgebung sich das eben als App einbinden, hat es dann da drin. Man kann kommunizieren darüber. Ich kann anderen Personen schicken, hey, kannst du mir ein Update zu diesem Key Result geben und dann kann man direkt im Chat das eben auch im Tool updaten. Es gibt die Integration von einem Planner, aber eben auch von vielen anderen Tools, Jira beispielsweise. Also es bettet sich einfach ganz gut ein. Und es ist, das hatte ich anfänglich schon mal gesagt, wirklich relativ simpel. Wir haben einige, die eben sowieso affin sind, die bauen sich dann Dashboards, die legen Initiativen an, die verknüpfen eben mit anderen Tools. Es ist aber auch insofern managementtauglich, könnte man sagen, indem man wirklich auch die Basisfunktionen einfach so anwenden kann, dass man Ziele sichtbar macht, Ziele trackt, ohne sich jetzt mehrere Tage einer Schulung in Viva Goals hinzugeben. Und vielleicht auch noch als letzte Randnotiz und dann reicht es auch mit der kleinen Keynote-Speech zu Viva Goals. Dass eben auch die Integration von Copilot, also von der AI-Lösung von Microsoft, dass das eben auch neuerdings vorhanden ist, wo man eben auch Unterstützung darin bekommt, Ziele beispielsweise gut zu formulieren oder eben auch man schon mal Vorschläge erhält, was natürlich so den Pflegeaufwand und den Einfügungsaufwand von Zielen da nochmal reduziert.
Das ist sehr spannend. Ich habe noch mal 4 kleine Fragen, aber einige hast du schon beantwortet, Morlin. Oder vielleicht auch nur ein Statement und keine Frage. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Microsoft ist ja auch eine große Organisation und ich gucke immer ganz gerne. Ich habe früher sehr viel mit Microsoft-Produkten gearbeitet und ich habe immer sehr gerne geguckt, arbeitet Microsoft selbst mit dem Produkt oder nicht? Und habe auch sehr schnell gelernt, wenn es das nicht tut, dann ist das nicht so gut. Das war eher so im Bereich, also wo Microsoft nicht mit Tools gearbeitet hat, das war eher im Bereich der Softwareentwicklung. SharePoint haben die selbst genutzt, das weiß ich. Nutzt Microsoft Viva Goals oder wie sieht das da aus? Oder Carsten hat die Hand
Genau,
gehoben.
wenn ich darf. Also, ja,
Du darfst.
Wir sind auch ziemlich, also wir wissen, dass sie es nutzen.
Ja.
Natürlich, und darum finde ich das eine schöne Frage an der Stelle. Es ist natürlich ein Riesenkonzern. Und
Ja.
auch Microsoft ist nicht dann so unterwegs, wirklich ein Top-Down-Organisation OKRs zu nehmen. Und das ist halt auch viel, wie nutze ich das Framework für mich? Ja, und wir haben eigentlich, ich sag mal, ähnlich große Player, die wir in Deutschland auch kennen, ja, die Siemens Bosches dieser Welt und viele anderen, ja, in einer Größenordnung, die werden ja nicht ein Setup haben. So, und so machen sie es halt auch. Also die Leute, die Xbox entwickeln bei Microsoft, die haben andere Ziele als die in der Viva Suite was weiterentwickeln. So, und solchen Dingen muss man sich einfach bewusst sein. Und das hat natürlich viel mit diesem Framework Adoption auch auf Organisationsebene zu tun. Ja, und ich erinnere mich eines deiner Statements, welche Rolle haben wir eigentlich im OKR-Framework? Und ich sage mal so, diese Super Champions auf ganz oberer Ebene, die sagen, wie mache ich das Framework für meinen
Ja.
Konzern eigentlich? Die braucht es halt bei einer großen Corporate-Organisation. Und die gibt es halt da auch. Ja, und da ist es natürlich nicht gestreamlined wie bei 500, 600, 800 Leuten im Zweifel, ja, weil das einfach überhaupt keinen Sinn macht. Ja, aber sie nutzen es. Da sind wir ziemlich.
War ja das der Punkt. Also das Microsoft ist mittlerweile zu groß, als dass man sagen kann, macht Microsoft insgesamt ABCDE. Aber es wird genutzt, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Weil
Also
meine
jetzt ganz kurz
Erfahrung
rein,
ist,
Sie sagen selber, Sie sind Customer Zero.
wunderbar. Das ist die Aussage, die ich immer gerne höre von Softwareanbietern, die ihre eigenen Produkte nutzen. Zweiter Punkt, nochmal zurück an dich, Marlene. Das Thema Einstiegshürde. Du hast ja gerade gesagt, managementtauglich. Aber letztendlich geht es auch darum, wie einfach komme ich rein? Also angenommen, ich bin jetzt so ein Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern und sage, Mensch, wir brauchen jetzt ein Tool. Dann wäre für mich ein Entscheidungskriterium tatsächlich auch, wie schnell kriege ich sozusagen aufgegleist. Wie würdet ihr Viva Goals dort einschätzen? Ja, indem ich sage, komm, wir machen jetzt nicht ein riesen Customizing, wir nehmen es out of the box, aber uns ist es wichtig, es fliegt möglichst schnell in der Teams-Umgebung. Es ist von den Grundfunktionen her gut schul- und vermittelbar und wir kriegen eine Adoption-Rate auch in den Teams gut hin, dass die Leute auch Lust und Spaß haben, damit zu arbeiten. Wie würdet ihr das jetzt einschätzen? Wohlgemerkt, dass es natürlich eine subjektive Einschätzung ist, aber ich finde das sehr spannend. Hintergrund ist, ich bin gebranntes Kind vom SharePoint, aber das ist auch schon lange her. Da war es dann doch nicht so einfach mit dem mal schnell einrichten.
Ja, ich
Molly.
glaube, was da zuerst wichtig ist, ist eben zu sehen, dass natürlich da die OKR Framework Adoption, also das Verständnis zum
Ja.
Goal Setting Framework OKR und und die Nutzung des Tools sehr eng zusammenhängen. Heißt, wir haben natürlich eine ganz andere und schnellere Adoption, wenn wir sagen, das OKR Framework, die Mechanismen, die grundsätzliche Logik ist verstanden.
Ja, ist
Dann
ein
können wir
wichtiger
eigentlich
Punkt.
sagen,
Das ist, setzen wir voraus. Also ich sage jetzt nicht, ich habe von beiden keine Ahnung, sondern ich sage, OKR an sich ist klar, auch wie man es machen ist klar. Jetzt kommt die Toolfrage stärker und das ist der Punkt, genau.
ja, dann können wir wirklich sagen, dass es aus meinen Augen das Tool ist, was am schnellsten aus der Microsoft-Umgebung ja, Anwendung und Nutzung findet. So jetzt meine persönliche Erfahrung, weil wir wirklich merken, wenn wir im Framework fit sind, wenn wir die grundlegenden Begrifflichkeiten, die grundlegenden Mechanismen kennen, wie ich gerade schon gesagt habe, Organisationsebenen, Zeitperioden, der OKR-Cycle, Check-ins und Co. Also wenn das bekannt ist, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir das ein Training eigentlich schon dazu enabled, das Ganze zu machen. Das Training ist meistens so 1,5 Stunden lang, hat auch eben einzelne praktische Übungen mit drin und dann läuft es eigentlich. Da gibt es natürlich unterschiedliche Personen. Dann gibt es diejenigen, die sagen, wir wollen jetzt eben ein Dashboard machen, ich will meine Projektmanagement-Tools da anknüpfen. Das ist dann nochmal was anderes. Da braucht man nochmal zwei, drei Schleifen einfach, die man dreht in der Adoption. Aber diejenigen, die wirklich sagen, ich möchte die Basisfunktion nutzen, sind danach enabled. Wir haben sogar Erfahrungen, wo wir merken, sobald die Personen Lizenzen haben, legen sie los und sie haben überhaupt gar keine Schulung gebraucht. Die Schulung ist für uns dann mehr so oft dieses, wie nutzen wir es in der Organisation? Also nochmal klar zu machen, wie soll das Tool da eigentlich angewendet werden? Also Schulung eher zu Governance-Zwecken, könnte man sagen, als jetzt, dass eine Schulung wirklich gebraucht wird, um die Tool-Funktionalitäten zu erklären, weil einfach jeder, der in der Microsoft-Welt unterwegs ist, relativ schnell versteht, wo was geklickt werden muss, um das gewünschte Ziel zu erreichen.
Also vielleicht ergänzen auch, also wirklich, wenn ich in eine Organisation reingehe und sage, die IT stellen mir ein Tool zur Verfügung und jedes Team arbeitet für sich, dann ist es sehr, sehr schnell. So, und da hilft mir uns auch unsere Projektmanagement-Erfahrung und Multiprojektmanagement-Erfahrung. Einzelne Projektleiter wissen sehr genau, was sie tun. Wenn ich im Multiprojektmanagement bin, brauche ich Standards. So, der klassische Satz, den ich immer wieder verwende, nicht nur bei Projektleitern, ist, alle sagen, Standards sind super, solange es meine sind. So, und der Spannende ist eigentlich, OKR wird an 10 Stellen in der Organisation genutzt und jetzt wollen wir es gemeinschaftlich nutzen. Und dann entsteht das. Und das, was wir halt sagen, ist, also wir Tool ist das eine. Für uns gibt es immer so um Fähigkeiten. Also wir reden auch, OKR ist für uns so ein organisationales Führungsinstrument. Ja, so, und und die Fähigkeit dafür muss aufgebaut werden. Die hat eigentlich für uns immer 4 Dimensionen, nämlich die Kompetenz, Organisation, Prozesse und Tool. So, und das Tool, und das ist das Schöne daran, weil es so simpel ist, wenn ich gerade nicht Tool-Nerd bin, ja, das hat 10, 15, vielleicht 20% Impact, ja. Und das, was Marlin sagt, wenn ich aus einer gut strukturierten Excel komme, ins Tool gehen will, das geht sehr schnell. Wenn wir 10 Excels im Hause haben mit unterschiedlichen Dashboards da drin und so weiter, dann dauert es länger. Das ist leider so. Ja, aber das ist mehr die Abstimmung in der Organisation.
Das ist, glaube ich, danke euch beiden. Das ist ein schönes Bild mit den 10 unterschiedlichen Excels. Mir auch sehr vertraut. Aber trotzdem, ich nehme mal mit, wenn ich die Voraussetzungen, also wenn ich von den Capabilities, die du gerade besprochen habe, Klarheit in den Prozessen habe, einigermaßen der Organisation sauber bin und die Kompetenzen habe, dann ist das Tool jetzt nicht an der Stelle, also jetzt wie mit Blick auf Viva Goals, wahrscheinlich gilt das auch für alle anderen Tools, aber Viva Goals dann gut passend. Ich finde, ich achte auch drauf, weil in Deutschland ist halt genau wahrscheinlich durch Covid genauso, wie du sagst, Morlin, Office 365 sehr populär geworden, insbesondere Teams. Und für mich ist halt die Teams-Integration bei allen Tools ein sehr, sehr wichtiges Entscheidungskriterium geworden. Genug des Lobgesangs auf Viva Goals. Wir werden Materialien, Informationen verlinken. Schauen wir dann mal auf das Setting, in dem ihr euch bewegt. Ihr bewegt euch in größeren Organisationen, höre ich raus. Was sind denn da so die Herausforderungen? Ich fange jetzt mal ganz einfach an. Was unterscheidet denn, ich sage mal, oder was sind die Challenges, die ihr gehabt? Du hast ja gerade schon den Einstieg gemacht, Carsten, mit den 4 Kompetenzen. Wer möchte von euch einsteigen? OKR.
Also ich glaube, der
Skalierungs-OKR.
Punkt ist, wie wir sehr unterschiedlich einsteigen tatsächlich. Was ist der Need und wo kommt ein Kunde gerade an und wo steht er gerade? Und
Vielleicht setze ich noch mal eins voraus, bevor du loslegst. Ich habe bei euch das Bild, und das kann jetzt völlig verquer sein, dass ihr stark als Microsoft-Partner wahrgenommen seid. Das heißt also, es gibt das Tool und vielleicht ist das auch komplett falsch und eine Organisation braucht, wir brauchen aber auch Begleitung. Ja, nicht nur fürs Tool, sondern auch für die gesamten Prozess. Und dann kommt ihr ins Spiel sozusagen und dann wirkt das für mich aus Sicht eines OKR Experten ein bisschen verquer, dass über ein Tool die Beratung ins Haus kommt. Und jetzt könnt ihr mich da mal gerade rücken mit meinen
Ja,
wirren Bitten.
also der Eindruck ist im Zweifel nicht falsch. Ja, aber sind wir ja kein Hersteller. Also wir sind Partner an der Stelle und es gibt natürlich
Genau.
durchaus Microsoft-Partner, die sagen, okay, die Toolwelt stelle ich dir hin und dann ist es gut. So, aber ich hatte ja vorhin über unsere Kernkompetenzen gesprochen, da ist mir Microsoft-Technologie eine von 4. So, das heißt, und das Package bei uns ist halt immer die Gemeinschaftlichkeit. Das ist auch, wir rollen kein Projektmanagement-Tool aus, ja, sondern wir haben im Zweifel auch eine sehr hohe Expertise darin, wie mache ich denn Projektmanagement auf allen Leveln. So, und das ist eigentlich der Anspruch auch hier. Und wir treffen halt auf unterschiedliche Dinge. Ja, ist tatsächlich derjenige, was wir gerade schon hatten. Ich glaube, ich habe ein gut funktionierendes OKR-Vorgehen im Hause. Ich brauche nur ein Tool, weil ich will von Excel weg. So, typischerweise sind es aber andere Herausforderungen. So, wir sind keine klassische Strategieberatung. Aber was wir treffen ist, oh, ich habe einen neuen CEO oder ich habe eine neue Strategie und ich muss jetzt mal in die Umsetzung kommen. Ja, das ist so der eine Aufhänger. Dann ist es natürlich immer eher fachlich. Und der zweite Einstiegspunkt sozusagen, der für uns hilft, ist natürlich, okay, ich habe mich, sage ich mal, strategisch ein bisschen auf Microsoft fokussiert, dann ist es relativ naheliegend, dass ich da bleibe. Und ich möchte, und das ist halt das, was Marlin eben beschrieben hat, eine Software haben, die eine hohe Adoption hat. Und es gibt halt andere Tools daraus, die, sage ich mal, eher IT- und Softwareentwicklungslastig sind. Also ich nehme jetzt mal Jira als den größten, großen Player da. Kann ich nicht mit Jira oder aus dem Technologie-Stack was machen, um meine OKRs zu managen? Und da ist immer die Frage, okay, soll denn eure HR-Abteilung auch damit arbeiten und wird eure HR-Abteilung mit Jira arbeiten oder eure Legal-Abteilung? Und dann ist die Frage relativ schnell gelöst. Ja, da schränkt sich halt der Markt ein. So, von daher ist der Aufschlag schon sehr unterschiedlich. Also bei Bestandskunden, unsere Stundenkunden sind eher größerer Mittelstand bis zu Konzernen, aber ich sage mal so eher in dem Bereich. Und da ist es halt oft der Auslöser ist, so wie wir heute arbeiten, auch auf Management-Ebene, können wir zukünftig nicht weiterarbeiten durch die ganzen Veränderungen der letzten Jahre. Wir haben einerseits die langfristigen Herausforderungen mit Climate Change etc. Wir haben heutige Business, unser Business verändert sich, plus diesen ganzen Impact, den wir von draußen haben, ja, von der Pandemie bis zu allen Konflikten. So, das heißt, die merken alle, sie müssen in ihrer Strategieumsetzung anders werden. Und dann gibt es halt verschiedene Aufsatzpunkte. Oft ist Startpunkt tatsächlich eine IT, die sagt, ich will näher ans Business ran, ja, und dann verlieren wir darüber. Dann ist es tatsächlich eine Unternehmensleitung, die sagt, okay, wir sind gewachsen oder wir haben große Veränderungen, wo wir loslegen müssen. Es gibt die Ecke HR-Organisationsentwicklung. Also für uns ist ein OKR-Framework auch durchaus ein Kulturveränderungsinstrument, was wunderbarerweise beim Management ansetzt. Ja, von daher ist es sehr unterschiedlich. Und ich habe vorhin, als wir kurz vorher gesprochen haben, so noch mehr mein Bild geteilt gerade. Also in so einer Organisation sind eine ganze Menge Musiker unterwegs. Ja, und die können ihr Instrument und so weiter unterschiedlich gut spielen, aber am Ende des Tages geht es darum, okay, wir wollen irgendwie Musik zusammen machen. Und wenn ich eher ein Eigentümer geführt bin, ja, ich sag mal, ich bin in meinem Management eher Elon Musk-lastig, dann brauche ich einen Dirigenten vorneweg. Ja, wenn ich eine Heavy Metal Band bin, dann läuft das wieder andersrum. So. Aber es sind halt viele Beteiligte und die müssen irgendwie miteinander orchestriert werden, damit sie in eine gemeinschaftliche Richtung laufen. Und das ist halt auch das, was wir treffen an den verschiedenen Stellen. Und darum adaptieren wir halt das Framework sehr stark. Und es gibt halt viele Dinge, die vorhanden sind. Wie amorph ist eine Organisation noch? Wie viele Themen sind gefixt? Habe ich ein hartes Performance-Management-System? Wie sehen meine Budgetierungsprozesse aus? Welche Reportings nach draußen habe ich? Bin ich eine Aktiengesellschaft oder nicht? Das sind alles Faktoren, die da reinspielen, wo wir sagen, okay, die Leichtgewichtigkeit des Frameworks hilft uns, ja, das zu machen. Gibt es verschiedene Einführungsstrategien und das Tool gleichzeitig hilft uns, und das ist eigentlich bei allen Tool-Einführungen so, es hilft, mich zu disziplinieren und genau zu werden. Und das ist der Effekt, den wir bei vielen haben. Ja, wir haben ein laufendes OKR-Framework, aber auf einmal muss ich es mal, also ich muss meine Ziele wirklich runterschreiben und ich mache sie wirklich transparent. Ja, ja, und was bedeutet das? Und was ist denn eigentlich bezüglich Transparenz wirklich mein Ziel und will ich es wirklich so weit gehen?
Marlin, du bist dran. Also erstmal danke, Carsten.
Wir können beide stundenlang über diese
Themen. Bevor ich an Marlin weitergebe, das nochmal ganz kurz, was ich mitgenommen habe. Es gibt sehr unterschiedliche Einstiegspunkte. Finde ich ganz spannend, dass du die auch hier nochmal aufgeschlüsselt hast, von der IT über die Unternehmensleitung. Ganz wichtiges Thema HR. Ganz wichtig auch der Punkt, ich sag jetzt mal, nehme mal einen medizinischen Begriff, der Anamnese, also wirklich mal zu schauen, wo steht die Organisation eigentlich, und auch ganz klar auch die Aussage, die ich auch sehr unterschreiben kann, ich adaptiere auf das, was hier an Kultur und Veränderungsbereitschaft und Möglichkeiten vorliegt. Das ist das, was ich jetzt nochmal einfach wiedergebe, fast wie ein kleiner Papagei. Entschuldigung, Marlin, jetzt bist du aber dran.
Genau, ich würde nochmal anknüpfen an den letzten Aspekt, den Carsten genannt hat. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, kommen wir über ein Tool, wer kommt sozusagen von wo. Es ist aber ja auch nicht so, dass man das rein der Mechanismus ist, zu sagen, wir haben Excel und wir wollen ein anderes Tool, sondern dass eben man sehr, sehr stark merkt, dass mit der Einführung eines gewissen Tools einfach auch andere Dinge einhergehen, die wieder positive Wirkungen einfach auf die Einführung dieses Frameworks haben. Das, was Carsten, du ja jetzt gerade schon gesagt, das war vor allem eben alleine dieser Aspekt der Sichtbarkeit, was der eben mit so einer Organisation macht. Da haben wir einmal so diesen Begriff der Disziplinierung, könnte man sagen. Also es ist einfach was anderes, ob ich meine Ziele in ein Tool schreibe, von dem ich weiß, dass es organisationsweit oder zumindest bei der Zielgruppe, die Zugang hat zum Tool, das ist auch nochmal so ein Punkt, sollen wirklich alle Mitarbeitenden Zugang haben, sind es Führungskräfte, sind es Teamleads und Co. sichtbar sind. Oder schreibe ich es eben in eine Excel, die bei mir im Zweifel liegt oder im Team und das sind meine persönlichen Ziele. Was eben die Transparenz dann da auch fördert und was wir auch haben, ist eine Entwicklung hin zu Ownership und dann eben auch Sponsorship. Also, dass man einfach merkt, dass auch klarer wird, wer in der Organisation ist eigentlich, für welche strategischen Prioritäten, ja, so ein bisschen der Repräsentant. Das ist immer klar, die Personen sind nicht allein verantwortlich für dieses Ziel, aber ich habe einfach ein klares Gesicht, eine Ownership, vielleicht ist es auch ein gesamtes Team, die ein bestimmtes Thema treibt, was, glaube ich, auch wieder anknüpfen zum Projektmanagement oder auch generell die Best Practice aus Veränderungsprozessen zu sagen, wer ist eigentlich der Sponsor für etwas und mit wem tausche ich mich aus. Das ist an der Stelle nochmal was, was wir ganz stark merken und eben auch sichtbar zu machen, wie viel eigentlich da ist. Also bei vielen starten wir wirklich mit einer horrenden Summe, könnte man sagen, an Objectives, die da sind, die dann sichtbar werden. Und wenn plötzlich der eigene Name hinter 10 strategischen Prioritäten steht, wird eben auch klar, kann ich jetzt für diese ganzen Prioritäten eigentlich der Sponsor sein? Kann ich abbilden, für diese ganzen Ziele mir die Informationen aus der Organisation zu holen, zu beobachten, zu unterstützen, dass diese strategischen Prioritäten eben auch zu Ergebnissen führen? Und dann kommt eben auch dieser Aspekt der Übergabe vielleicht auch von Sponsorship, Delegation an bestimmte Aufgaben, die dann auch nochmal wieder da werden. Also da merkt man einfach, diese Sichtbarkeit im Tool hat ganz viele Auswirkungen darauf, wie Veränderungen getrieben werden, wie in Organisationen mit Zielen umgegangen wird und wie sich auch die Kultur eben dadurch verändert. Das ist, glaube ich, nochmal so ergänzend zu dem.
Das ist ein sehr spannender Punkt. Also die Sichtbarkeit, ich glaube, das ist auch eine Dimension, wo sich kleine Organisationen von großen sehr unterscheiden. Kleine Organisationen leben die Sichtbarkeit auch ohne OKR, weil sie einfach klein sind und gut miteinander kommunizieren können. Große Organisationen haben das Thema Sichtbarkeit lange anders gehandhabt, mit privaten Zielen, mit vertraulichen Informationen, mit Zugriffsstufen und Policies und Government und natürlich auch der Angst, dass Informationen an den Wettbewerb vielleicht durchsickern. Daher würde mich mal tatsächlich interessieren, aus eurer Sicht, ihr seid ja in den großen Organisationen, du hast jetzt gerade die positiven Aspekte genannt, Marlene, so höre ich das raus, ne, wo einfach Dinge klarer und greifbarer werden durch die Transparenz, was liegt alles gerade auf dem Tisch und dann das Erschrecken da ist, oh Gott, ist das noch handelbar und jetzt das Sortieren beginnt, aber die andere Frage ist ja auch, schaffen große Organisationen tatsächlich den Sprung in die Sichtbarkeit oder bleiben doch ein Drittel oder die Hälfte der Ziele zwangsläufig unsichtbar, weil ich Compliance-Themen habe, Regulationsthemen habe oder Vertraulichkeitsfragen habe? Also wie sieht's aus? Jetzt habe ich 1000 Fragen gestellt. Ich hoffe, du kriegst es noch sortiert, Marlene. Und dann ist Carsten dran.
Ja, alles gut.
Ich finde das einfach sehr spannend.
Es waren ja zwei Aspekte drin. Also einmal gelangen Informationen an den Wettbewerb nach außen.
Ja.
Um die Frage zu beantworten, ich meine, dieses Problem hat man ja eigentlich immer, also einfach dadurch, dass man Mitarbeitende hat, die sich eben in verschiedenen Umfeldern bewegen. Da, und ich will jetzt gar nicht so sehr wieder auf Tool und Microsoft kommen, aber ist so ein bisschen natürlich der Pluspunkt, dass dieses Tool sowieso ja schon in der Microsoft-Umgebung liegt, die eben geschlossen ist für meine Organisation. Heißt, wenn ich Dateien dort ablege oder ich eben sage, ich habe meine Kalkulations-Excel auf SharePoint liegen, dann ist es eigentlich auch kein großer Unterschied mehr, ob ich diese Ziele entsprechend auch in Viva Goals ablege, weil es eben die gleiche Umgebung ist. Das ist ein anderer Aspekt von, ich habe vielleicht nochmal ein anderes Tool mit einem anderen Anbieter, mit anderen Rechenzentren und Code, die irgendwo liegen. Also wenn ein grundlegendes Vertrauen...
Ich würde da nochmal einhaken. Ja? Also es ist mir völlig klar, dass die gesamte Möglichkeit der Microsoft-Welt, der Administration, der Policies, alles greift sofort. Aber der Geist dieser Tools ist ja ein anderer. Der Geist von SharePoint war auch, obwohl er SharePoint heißt, ich habe eine gewisse Vertraulichkeit. Das sind Teaminformationen und das ist das, was ich entscheide. Also beim SharePoint hatte ich lange Zeit das Gefühl, dass Default war vertraulich und ich gebe explizit frei. Bei OKR ist ja der Geist ein anderer. Der Default sollte ja sein, es ist offen und in bestimmten Situationen mache ich zu. Also rein von der Denke der Tools her. Daher meine Frage, nutzen die Unternehmen es klassisch, indem sie sagen, erstmal alles privat und das Ziel ist offen? Oder was sind deine Beobachtungen?
Genau, ich glaube, dass es ein ähnlicher Mechanismus ist. Also es hängt wahrscheinlich auch mit der digitalen Kultur sehr zusammen. Es gibt auch Unternehmen, wo im SharePoint alles offen ist. Also das nur einmal, sozusagen an dieses Bild anzuknüpfen. Heißt, es ist wahrscheinlich, könnte man sich sehr gut vielleicht mal die SharePoint-Nutzung angucken, um dann zu schauen, wie wird denn Viva Goals aufgesetzt. Aber unsere Erfahrung ist da wirklich, dass es ein Tool ist. Und ich meine, das sagtest du auch gerade, das OKR-Framework Transparenz ja zum Ziel hat. Heißt, das ist auch die Default-Einstellung, die wir immer haben. Also da wird eigentlich reingeschrieben, was eben auch sichtbar sein soll. Es gibt einzelne Ziele und man kann in Viva Goals ja auch Ziele restricted machen. Das ist dann aber eher sowas wie so Teamziele, die man hat, wo man sagt, wir wollen irgendwie gut als Team zusammenwachsen und das machen wir in dem XY. Also eher Ziele, die vielleicht auch private gestellt haben, wenn man sagt, das ist auch einfach nicht relevant für andere, wie wir irgendwie unsere Zusammenarbeit vielleicht, also Konfliktmanagement oder so im Team verbessern. Aber alles andere, was eine Relevanz hat, wird eigentlich auch öffentlich gemacht und so werden die Ziele ja auch geschrieben. Also ich meine, im Grunde, wenn man das als Strategie-Implementierungsinstrument nutzen möchte, dann ist ja genau der Sinn und Zweck dessen, diese Strategie in die Organisation zu tragen, damit sie realisiert wird. Wenn man sagt, ich habe eine Strategie, die will ich aber nicht kommunizieren, kann man fragen, wie groß ist denn dein Interesse daran, dass deine Organisation diese Strategie auch realisiert?
Also vielleicht darf ich einen Punkt vielleicht nochmal ganz kurz da anschließen. Also es gibt ja die 5, 6, wie auch immer, wie viele Superpowers und einer davon ist ja Transparenz. Und wir fragen sehr früh am Anfang, okay, welche von diesen sind dir dann wichtig? So, und dann ist es ja, dann kommt immer Transparenz. Ja, und auch Fokus. Fokus heißt ja im Zweifel sogar priorisieren. So, und da kann man natürlich erstmal dran spiegeln und zu sagen, okay, was heißt denn jetzt? Habt ihr da alle, also lieber Kunde, liebe Organisation, das gleiche Bild von Transparenz? Und dann fängt diese Diskussion ja an. Und die ist ja wichtig. So, und dann setze ich, habe ich gerade wieder meine Organisationsentwicklerbrille auf und ich weiß einfach, Organisationsentwicklungsprojekte dauern länger. Also gute Organisationsentwickler machen 3-Jahres-Projekte. Und das ist ein Prozess. Und natürlich habe ich ein paar, die hinterher nicht rauskommen. So, und das ist, ich sag mal, bis zu, ich bin eine AG und berichtspflichtig und ein strategisches Ziel wird nicht erreicht, packe ich das da gerade rein. Dann wird es natürlich heikel. Aber es ist ein Veränderungsprozess und man merkt einfach, ich habe ein, also die Diskussion findet statt. Und das ist ja das, was wir immer wollen, dass wir OKRs als Kommunikations- und Führungsinstrument sehen. Ja, und es ist kein Umschalten. Es ist ja für jeden ein Veränderungsprozess, auch in der eigenen Führung. Und die windet ja, also wir wissen ja, jedes Jahr nehmen wir zum 1. Januar haben wir Neujahrsvorsätze, ja, und wie viel davon erreichen wir bei uns selber? So, und das ist natürlich für alle im Management-Ebene genau das Gleiche und das betrifft auch Fokus und alle diese ganzen Superpowers. Das ist ja kein Anschalten, ja, das wird nicht gehen.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Einführung gehen. Das haben wir mehrfach auch angeschnitten. Wir wissen, und Organisationen sind sehr unterschiedlich. Da gibt es keine Blaupause, die ich 1:1 fahre. Aber es gibt vielleicht ein grobes Vorgehen, was sich bei euch bewährt hat. Möchte einer von euch das kurz vorstellen? Ich wäre da sehr dran.
Also Vorgehen würde ich nicht sagen. Es sind Muster, die wir beobachten.
Muster, ja. Wo ihr sagt, das ist typischerweise eins, das wir häufig sehen.
Also, ob Gesamtorganisation oder Teilorganisation. Das Muster ist, wir haben ein Strategiedokument und wir haben vielleicht schon sowas, ein Zielsetzungssystem verwendet. So. Und dann kommen wir oft auch über das Tool oder helfen dabei, das einzuführen. So, und ich zitiere jetzt einen sehr geschätzten OKR-Experten von mir, der immer sagt, OKR sind Strategiearbeit. Und der Experte heißt André Klaassen. So, ja. So, und ich hatte gerade, also wir sind, wie gesagt, keine klassische Strategieberatung. Das heißt, entweder so eine Strategie ist intern entstanden oder mit einer Strategieberatung zusammen sozusagen. Und einer der Gründe, warum wir uns beschäftigen, wir kommen ja immer erst zur Umsetzung, ist, da gab es immer diese Lücke dazwischen. Und ein Muster, was wir feststellen, ist, dass diese Strategiedokumente, in welcher Form auch immer, ob eine Seite oder 70 Seiten, einfach gar nicht umsetzungsfähig sind.
Ja.
Und das ist der erste Lernprozess, den alle schon feststellen, indem sie fragen, okay, wir brechen das jetzt mal runter. Und was bedeutet das? Also, what's in for you oder what does it mean for me? So, und da ist so eine Schleife, das dauert eine gewisse Zeit, wo wir wieder, okay, wir gehen zurück zum Start. Ja, wir müssen mal unsere strategischen Ziele nochmal sprechen. Also die können irgendwie entstanden sein. So, das ist eins der großen Muster, die wir erkennen. Das zweite Muster, was wir haben, ist, in verschiedenen Punkten wurde OKR schon eingesetzt. Und dann wollen sie anfangen, sie fangen dann mit dem Tool an oder sie wollen es erweitern. Eine von den beiden Varianten. Und dann stellen wir halt fest, okay, was ich vorhin schon gesagt hatte, irgendwann muss ich mir überlegen, wie baue ich meine OKR-Struktur eigentlich auf, wenn ich das irgendwie zusammenbringen will, wenn das gemeinschaftlich Sinn machen will und nicht top-down passiert von der absoluten Führungsmannschaft. Dann merken wir einfach, okay, diese kristalligen Punkte, die wir da haben, ja, die Kristallisationskerne, die müssen wir irgendwie zusammenbringen, weil sonst entsteht nichts Gemeinschaftliches. Und dritte Variante ist tatsächlich Management, durch irgendeine Veränderung induziert, merkt, wir müssen was tun und ein OKR-Framework. Und von daher, ehrlicherweise, ist OKR für uns tatsächlich an vielen Stellen ein Marketingbegriff. Hm. Ja, wir müssen was tun, OKR ist am Boot, lass uns das angucken. Das ist so wie mit, wir müssen agiler werden. Ja, und dann fangen wir wirklich im Top-Management an, um zu sagen, okay, was kann es denn für euch bedeuten? Und dann hängt es tatsächlich von der Organisation ab, wie pilotiert man, wie führt man ein, mache ich top-down, fange ich mit einer Unit an oder was auch immer. Aber das sind so die Startmuster, die wir so typischerweise haben. Morlin fällt vielleicht nochmal ein anderes ein, glaube ich.
Morlin, was, wie würdest, wenn du ergänzen kannst, gerne, vielleicht auch aus deiner eigenen Praxis heraus.
Genau, ich glaube, so die Fragestellungen, die da sind oder die wir dann eben auch gemeinsam mit den Kunden erarbeiten, das sind ja so die Felder, die du, Carsten, gerade dargestellt hast, vielleicht nochmal so ganz operativ. Also wenn wir in eine Organisation kommen, es ist eben ja einfach eine Veränderung, heißt, wir fragen natürlich erstmal, warum denn? Also warum ja. denn jetzt genau OKRs? Das ist so das Wichtigste, das brauchen wir auch, um dann eben in Teams zu gehen, in Abteilungen zu gehen, heißt erstmal festzustellen, was sind denn die Gründe und wie motivieren wir denn auch und bringen irgendwie die Organisation mit ins Boot? Sicher schon, und das muss man auch ganz klar sagen, erstmal dem Mehraufwand, der oben drauf kommt, eben hinzugeben und sich diesem OKR-Framework anzunehmen und Ziele zu formulieren.
Ja.
Und dann haben
ja.
wir eigentlich so zwei parallele Stränge, kann man sagen, die dann in den Projekten laufen. Zum einen eben diese, ja, sag ich mal, strategische Ebene, die Carsten gerade skizziert hat, zu sagen, wir müssen uns überlegen, wie funktioniert die Organisation, wie kann das Framework für die Organisation aussehen, und das machen wir, indem wir gleichzeitig in einzelnen Teams, einzelnen Bereichen anfangen, eben die OKR und Viva Goals Adoption voranzutreiben. Heißt, dann gehen wir wirklich klassisch in die Organisation oder in die einzelnen Abteilungen, auch Teams, je nachdem, wie es genannt wird, und stellen erstmal in einem Kickoff dar, warum jetzt OKR. Was soll euch das bringen? Was hat sich das Management dabei gedacht? Und auch zu fragen, wie funktioniert ihr denn? Dann gibt es erstmal die Einführung in das OKR-Framework selbst. Wir machen gerne erstmal so eine Trockenübung, mhm. nennen wir es immer, weil wir gesagt haben, wenn man erstmal einmal OKRs formuliert hat, die vielleicht gar nichts selber mit dem eigenen Arbeitsalltag zu tun hat, kriegt man ein Verständnis. Sonst gehen sofort die inhaltlichen Diskussionen los an der Stelle und man ist vielmehr damit beschäftigt, was sind unsere Ziele, als ein Verständnis dafür zu bekommen, wie funktioniert dieses Framework denn eigentlich, was sollen wir damit erreichen. Genau, dann wird eben dieser ganze Prozess begleitet, bis das Team dann jeweils zu den eigenen Zielen kommt, entweder fürs Quartal oder fürs Jahr. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Horizont gedacht wird. Und das unterscheidet sich auch je nach Führungsstil. Wir haben Teams, wir sprechen am Anfang mit den Führungskräften, wo wir fragen, wie agierst du denn mit deinem Team? Dann gibt es einige, die sagen, ich möchte ganz offen mit dem Team OKRs formulieren. Mhm. Dann gibt es einige, die sagen, ich möchte strategische Handlungsfelder irgendwie zumindest schon mal mitbringen und dann soll das Team in den strategischen Handlungsfelder formulieren. Es gibt auch einige, die sagen, ich bringe das Objective mit und wir möchten im Workshop gemeinsam die Key Results formulieren. Und da merkt man auch schon dieses Führungsinstrument. Also erstmal zu verstehen, wie ist die Führungskultur in eurer Abteilung, in eurem Team? Darauf passen wir dann die Workshops an. Dann gibt es sogenannte Refinements, wo wir klassisch OKR-Facilitation nochmal ein bisschen feilen daran. Wir bringen sie ins Tool, wir begleiten auch die Check-ins. Machen die Alignments mit anderen Teams. Wir haben sogenannte Champions, die wir enablen, nochmal tiefergehendes Wissen zu haben für das OKR-Framework. Und das machen wir sozusagen parallel, während wir dieses gesamtorganisationale Framework entwickeln, weil wir diese Informationen eben auch brauchen und das immer wieder sozusagen dann auch Tabelle hin und her spielen eigentlich zwischen dieser übergreifenden Ebene und der sehr operativen Ebene in den Teams. Zu den Fragen, die Carsten eben gerade in den Raum geworfen hat, die dann aufkommen.
Das ergänzt sich wunderbar, denn der Carsten hat sozusagen die unterschiedlichen Anlässe, finde ich, sehr gut zusammengefasst, die dazu führen, dass überhaupt das Thema gebildet wird. Und du hast jetzt an der Stelle auch noch sehr schön ausgeführt, wie eure generelle Vorgehensweise ist. Ganz wichtig, erstmal die Frage des Wozus klären, das Commitment des Managements abholen, vor allen Dingen auch zu lernen, wie die Organisation gerade lebt und dann diesen strukturierten Einführungsprozess. Sehr interessant fand ich auch das Thema, dass du sagst, wir arbeiten mit den Teams, so habe ich das verstanden, wir lernen auch von den Teams mehr über die Kultur und spielen das dann zurück, um dann die Gesamteinführung damit auch mit diesen Kenntnissen weiter auszugestalten. Wunderbar. Carsten, du hast einen Punkt, den du ergänzen kannst zum Thema Enablement. Gerne.
Genau. Also ich glaube, man hat gemerkt, wir gucken halt nicht Framework und wie kann ich das Framework einzeln einsetzen, sondern wir gucken uns die Organisation an. Wie gesagt, ich nehme den Begriff organisationales Führungsinstrument mit rein und das ist halt relativ umfangreich. Und wir haben halt festgestellt, okay, wir geben Trainings. Ich sag mal, die einfachsten Trainings, halbe Stunde Tool-Training für Top-Management. Ja, das ist so die einfachste Variante bis zu klassischen Ein-Tages-, Drei-Tages-, was auch immer. So, weil natürlich beim Enablement gehört das dazu. Aber wir stellen halt fest, für die internen, also die zukünftigen OKR-Champions, Super-Champions, etc., da braucht es halt mehr. Und das kann ich normalerweise in solchen Projekten nicht anfangen. Und wir haben jetzt angefangen zu sagen, okay, wir machen jetzt zusammen mit der Hochschule Schaffhausen, launchen wir gerade einen Gastkurs, also einen komplette Vorlesung, die geht über mehrere Wochen, wo wir das komplette Picture einmal abbilden wollen. Mhm. Ja, also welche Perspektiven haben wir? Wir hatten ganz am Anfang, natürlich ist es Strategieumsetzung, aber Morlin hat das Employee Experience, also was bedeutet es für die Mitarbeitenden, wie ist die Perspektive Kulturveränderung? Das ist das eine. Stellen sehr viel, entstehen eigentlich Strategien, typischerweise, weil oft fange ich halt an mit einem Strategiedokument und stellen da nochmal den ganzen Kontext sozusagen zusammen. Was ist ein soziales System? Wie funktioniert Change Management in unserem OKR-Framework und so weiter und so fort? Capability Building ist ein wichtiges Stichwort für uns, also Fähigkeiten aufzubauen, weil viele nutzen OKR-Frameworks hinterher auch, also ich muss erstmal selber die Fähigkeit aufbauen, aber ich nutze es auch, um organisationale Fähigkeiten aufzubauen. Wir als Organisation sind in der Lage, etwas zu tun. So, und das starten wir jetzt sozusagen, haben gesagt, okay, das nur als Organisation oder Unternehmen anzubieten, ist zu wenig. Ja, und ist ein Online-Training, also wir verlinken das nachher nochmal, geben wir André mit, ja, um zu sagen, okay, das gibt ein größeres Bild, ja, wenn ich wirklich es nicht nur ein Tool einführen will oder viele reden ja auch von der OKR-Methode, ja, für die ist es nicht gedacht, sondern die wirklich ernsthaft in einer größeren Organisation unterwegs sind und auch da durchaus Organisationsentwickler sind.
Also das ist ein, ich würde es mal mit meinen Worten sagen, wissenschaftlich begleitetes Programm, das ihr dort aufbaut, das also den Kosmos OKR weiterspannt. Also das, was ich eigentlich wissen muss, Strategieentwicklung, systemische Organisationsentwicklung, Change Management und natürlich das Thema OKR in einem größeren Bogen. Du sagst jetzt gerade Online-Training, da habe ich so ein bisschen gezuckt. Ja, gibt es da auch interaktive Teile? Man müsste jetzt nicht so tief bohren.
Ja. Aber das Modell ist, dass es gibt mehrere Module, die sind online, die kann man sozusagen jeder für sich lösen. Dann gibt es Austauschrunden, die da sind. Es gibt Präsenztage, es gibt eine Transferarbeit. Mhm. Und jeder, der da rausgeht, und das ist unser Ziel gerade, dass er in der Transferarbeit im Zweifel ein Blueprint für sich hat, um das Thema bei sich in der Organisation anzugehen. Das ist der Großteil hinter der Transfer. Das heißt, es führt mich wirklich komplett dahin zu sagen, okay, ich könnte jetzt in der Organisation loslegen, wenn ich das Mandat habe.
Und diese OKR, ich nenne sie mal Super Champions, weil mir kein Begriff dafür einfällt, also die diese Hochschulausbildung durchlaufen haben, das ist jetzt speziell für Unternehmen gedacht, dieses Format für Führungskräfte, Organisationsentwicklern oder Change Agents in Unternehmen, die diesen Prozess begleiten wollen.
Also ob das nur wirtschaftliche Unternehmen sind oder andere Organisationen, sei mal dahingestellt.
Kann ja auch eine Verwaltung sein, aber ich bin, das ist jetzt nicht für, ich sage mal, Studenten gedacht, sondern das ist jetzt für Leute gedacht, die jetzt im Unternehmen stehen und dort einen deutlich erweiterten Methodenset dort kennenlernen, als es ein klassisches 3-Tage-Training beim Zertifikat.
Genau. Also ich habe ein Zertifikat, Certificate of Advanced Studies an einer Schweizer Hochschule.
Ja.
Also im Zweifel habe ich sogar einen Zettel, den ich nach draußen hängen kann, wenn ich den
brauche. Demokratisierung der Strategie für die zweite und dritte Management-Ebene. Wir haben das alles schon angerissen, aber wenn einer von euch dazu nochmal etwas sagen würde, würde ich mich sehr freuen, weil ich fand das sehr interessant. Und Strategiearbeit und Strategieentwicklung ist ja nicht so, also demokratisch im Sinne von Partizipation etc., bislang gewesen Organisation, ja. Und Demokratisierung heißt für mich ein höherer Grad an Beteiligung. Carsten, du nix? Oder sagt ihr
zu tief für
die fortgeschrittene Zeit?
Nee, also das ist ja die Idee auch ein Stück weit des OKR-Frameworks. Also früher war es echt wirklich Closed Shop. Ja, kleiner Kreis hat, und dann wird es auf der Town Hall announced, das sind unsere strategischen Ziele.
Und bekannt gegeben.
So, ja. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, also A, in die Breite zu gehen, und das hat natürlich wieder was mit Führung und so weiter zu tun, Führungsverständnis zu tun. Und ist mir neulich erst wieder aufgefallen, dass wir in unserer Nutzung des Frameworks sehr viel Hoshinkansi auch eingebaut haben. Also ich sage jetzt mal die japanische Toyota-Variante von OKRs mal ganz kurz, ja, was sehr nah ist. Aber da gibt es so ein Thema Catchball.
Genau.
Ja, so, und da ist schon das eingebaut, ja, weil die japanische Kultur auch anders gestrickt ist, etc. Und da ist viel höherer Einigungsprozess. So, und ich habe die Möglichkeit dafür. Und ich habe der zweite Demokratisierungsaspekt ist natürlich dieses Thema Transparenz, was wir vorhin schon lange diskutiert haben. Ja, ich sehe es. Ja, wo natürlich auch, aber auch mit Demokratien müssen Menschen umgehen lernen. Ja, also auch mit Transparenz müssen die Leute umgehen können und nicht nur sagen, ich weiß was und erzähl's der Welt. Ja, so von daher, das war so ein Begriff, den wir mal genau in unserem Vorgespräch genutzt haben, um viele der Dinge, die wir gerade hatten, anzusprechen.
Marlene.
Genau, ein bisschen hatten wir es ja schon angeklungen, oder war es angeklungen, in der Beschreibung dessen, wie in verschiedenen Teams vielleicht auch umgegangen wird mit dieser Entwicklung der OKRs, was man eben auch ja eigentlich als eine zunehmende Partizipation oder Demokratisierung sehen kann. Sprich, ich kann natürlich auch weiterhin, wenn das mein Führungsstil ist oder die Art und Weise, wie ich eben meine Organisation lenke, auch OKRs schreiben auf einer Town Hall announcen, heißt, OKR ist nicht unbedingt gleich Demokratisierung, aber wenn ich eben genau sage, dann auch schon in der Vorbereitung, ich gebe strategische Handlungsfelder und lasse dann eigentlich formulieren oder eben auch, ich gebe Objectives und die Key Results werden formuliert, dann ist das ja eine ganz andere Partizipation, die da schon stattfindet. Also es bietet eigentlich alle Möglichkeiten der Demokratisierung, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen. Man muss aber natürlich auch immer schauen, für wie viel Demokratie ist meine Organisation denn an der Stelle gemacht? Also es kann wahrscheinlich durchaus auch so eine Steigerung der Demokratisierung vielleicht geben, je nach Zyklus oder Jahr, die ich da habe. Das glaube ich auch noch. Es ist auch eine Entwicklung. Es muss ja auch, man muss auch fähig sein, dann Key Results oder Ziele zu formulieren eben. Wenn man das so nicht gewohnt hat, ist unsere Erfahrung oder gewohnt ist, dann ist unsere Erfahrung schon, dass das durchaus ja auch schwer fällt.
Ja, Demokratie ist jetzt auch ein sehr weiter Begriff und bedeutet nicht nur basisdemokratisch, sondern es gibt ja auch da sehr unterschiedliche Formen von Beteiligung. Am Ende würde ich es hier auch genauso, wie du es ausgeführt hast, sehen. Ich habe einfach mehr Möglichkeiten, habe ich auch bei anderen Frameworks, aber hier nochmal mehr eingebaut, mehr Möglichkeiten, strukturierte und sinnvolle Beteiligung herbeizuführen, immer mit dem Blick, so sehe ich das. Es geht ja darum, die besten Ideen auch herauszukitzeln, die in der Organisation schlummern. Darum geht es ja am Ende des Tages, das Spektrum von Lösungsangeboten und Chancen einfach sinnvoll zu vergrößern. Mit diesen salbungsvollen Worten von mir gehe ich jetzt doch in die Schlussrunde. Marlene und Carsten, vielleicht Marlene für sehr interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ja, ich bin auch in einer größeren Organisation. Ich finde es spannend, OKR einzuführen, oder ich leide vielleicht auch unter einer OKR-Implementierung, die nicht so toll ist. Das sind so die beiden Themen, die ja auch dort begegnen. Habt ihr Tipps für Hörerinnen und Hörer jetzt auf Basis des Gesagten? Ich hoffe, ich überfalle euch nicht.
Vielleicht ein Tipp, weil ich ja gerade angesprochen war, sich wirklich mit dem OKR-Framework selbst nochmal eingehender zu beschäftigen. Ich glaube, Carsten sagte es am Anfang, es gibt so eine Licht- und eine Schattenseite und sowohl die Lichtseite als auch die Schattenseite ist, OKR wirkt irgendwie einfach und unkompliziert
Ja.
erstmal. Und sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was ist das genau, wie funktioniert das Ganze, welche verschiedenen Optionen gibt es und welche Schmerzpunkte können wir damit adressieren? Also auch nicht dieses OKR so ein bisschen als Allheilmittel anzusehen,
Ja.
sondern sich wirklich auch der Grenzen bewusst zu sein. Und wenn man selber das Gefühl hat, ich habe dann ein tiefer gehendes Verständnis und ich habe für mich einen Blick auch darauf, welche Schmerzpunkte das lindert, dann eben, und das ist wahrscheinlich bei vielen Veränderungen so, eben wirklich mit dem Management ins Gespräch zu gehen und zu schauen, ob da das Verständnis das gleiche ist.
Ich challenge das nochmal, bevor der Carsten dran ist. Wo guckst du denn rein, wenn du dich tiefer mit OKR beschäftigen möchtest? Vielleicht hast du auch einen Tipp.
Also am Ende stelle ich immer
Oder
eine
ihr, wo guckt
Frage.
ihr rein?
Am Ende stelle ich immer eine Frage, welche Wirkung willst du denn erreichen?
Ja.
Ja, und wenn ich diese Frage beantworten kann, dann bin ich schon 3 Schritte weiter und das löst schon meist was aus. Ja, und egal mit dem Framework oder auch sonst in meinem Geschäft. Und die zweite Frage ist, okay, je nach, na, also in einem Jahr oder im Dreivierteljahr bei der Weihnachtsfeier, ja, wofür will ich mir denn selber auf die Schulter klopfen, was wir Gutes erreicht haben, welche Wirkung wir erreicht haben. Wenn ich das beantworten kann, dann kriege ich schon Richtung. Ja, und wenn da alle zu nicken können.
Also auf jeden Fall ein guter Punkt, nochmal die Wirkung zu challengen. Marlene, du.
Genau, vielleicht das, wo guckt man rein? Also einerseits gibt es natürlich mittlerweile das Thema OKR ist ja auch gerade wirklich auf so einem Hype-Cycle, wie wir
Ja,
immer
es
mal
gibt
sagen,
viel
gibt es da.
Literatur.
Genau, einfach unfassbar viel Literatur, aber auch mal darüber hinaus zu gucken. Also ich meine, Carsten hat seinen Werdegang ja auch beschrieben, also sich wirklich anzugucken, was gibt es eigentlich für Aspekte in der Organisationsentwicklung. Wir hatten dieses COPT-Modell jetzt, also wirklich auch zu sagen, Kompetenz in Organisationen, also wirklich sich mit Zielsetzungsframeworks oder eben auch wirklich mit organisationaler Führung und Steuerungsmechanismen auseinanderzusetzen, weil dann einfach nochmal die tiefer liegenden Aspekte dieses OKR-Frameworks hervorkommen. Das wäre so der Tipp oder vielleicht auch so, dass so die Themen, die, mit denen ich mich jetzt dann auch beschäftige, gehen halt auf jeden Fall über dieses reine Goal-Setting-Framework an der Stelle hinaus und das ja, macht einfach die Perspektive darauf auch nochmal breiter.
Das finde ich wirklich, beide Punkte finde ich wirklich außerordentlich hilfreich und gut zu sagen. Ich schaue auch hinter den Themen, die sich hinter OKR verbergen, eben das Thema Führung und Organisationsentwicklung. Und natürlich auch trotzdem, es gibt gute Literatur mittlerweile dazu, auch reinzuschauen. Wir haben es ja heute ganz oft gesagt, es ist einfach und es gibt Licht- und Schattenseiten. Es ist wie die Regeln beim Schach einfach erklärt. Das Spiel selbst ist kann anspruchsvoll sein. Und Carsten, die Fragen stellen, finde ich auch gut. Immer die Wirkungsorientierung, also das Wozu zu challengen, und darüber auch wieder ein Stück weit einen Kompass zu finden, zurück zu dem, worum geht es denn eigentlich in dem Thema. Ganz herzlichen Dank an euch beiden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein Füllhorn an Themen. Ich freue mich auch auf die Punkte, die ich in die Shownotes verlinken werde und sage erstmal danke an euch beiden. Bis dann.
Herzlichen Dank, dass wir da sein durften.
Danke, dass du
Vielen
mir
Dank.
zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklaassen.de. Registriere dich dort für meine OKR-Impulse. Als kleines Dankeschön erhältst du meine Checkliste für Objectives and Key Results zum Ausdrucken. Über eine Bewertung dieses Podcasts auf iTunes würde ich mich besonders freuen. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern allen anderen Hörern auch, die Inhalte dieses Podcasts noch viel besser zu machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Ziele.